zum Anfang, um vielleicht falschen Erwartungen zu begegnen. Es gibt aus wahrscheinlich hauptsächlich organisatorischen Gründen jetzt nicht die klassische Osterpredigt, sondern es geht mehr oder weniger weiter im Text. Aber das ist hoffentlich nicht schlimm. Ich schätze euch so geistlich ein, dass ihr jeden Tag gleich erachten könnt. Und ich habe mir auch gedacht in der Vorbereitung, im Endeffekt ist es meistens so, dass man das sowieso trotzdem bei Ostern beim Evangelium rauskommt. Ich habe letzte Mal dieses Bild gehört, dass die ganze Botschaft der Schrift, wenn sie wie ein Pfeil ist, der abgeschossen wird auf den Menschen, dann ist das Evangelium Christus die Spitze davon und alles andere führt quasi darauf hinzu. Wir sind immer noch im Buch Maleachi und ich möchte mit einem Statement beginnen, bevor wir in den Text reinschauen, nämlich, dass Menschen manchmal für das Offensichtliche blind sein können. Und in der Schule gab es da mal den einen oder anderen Lehrer, die haben da immer wieder so ein Video gezeigt, vielleicht kennen das die Jüngeren, wo dann so ein paar Handballspieler sich einen Ball eine Minute lang hin und her geworfen haben und wurde angehalten zu zählen, wie oft der Ball wechselt. Und hinterher wurde man dann gefragt, okay, erstens, wie viele Pässe waren da? Das wussten dann die meisten. Als zweites wurde dann gefragt, wer hat gemerkt, dass währenddessen die Trikotfarbe gewechselt hat? Das wussten dann schon weniger. Und die wenigsten haben dann meistens gemerkt, dass im Hintergrund ein Mann im Gorilla-Kostüm durchgelaufen ist. Und obwohl, wenn man es hinterher angeschaut hat, er ist offensichtlich da. Der ist nicht klein im Hintergrund, sondern ganz offensichtlich läuft er durch. Und das ist eben wirklich ein Beweis dafür. Manchmal sind Menschen für das Offensichtliche blind. Und so auch in unserem heutigen Text geht es dem Volk Israel so. Nur halt nicht bei so einer kleinen Bagatelle in einem lustigen Video, sondern Gott wirft ihnen vor, dass sie blind sind für seine Heiligkeit und dafür, wie sehr sie diese verunehren. Und damit sind sie leider nicht allein, denn das geht mindestens jedem so, der nicht in biblischer Weise an das Evangelium glaubt und leider oft genug auch bei Gläubigen. Und darum wollen wir heute in dieser Predigt eben darauf schauen, auf Gottes Anspruch, auf Ehre und darauf, speziell hier in dem Beispiel, wie billiger und halbherziger Gottesdienst und Nachfolge diese verunehrt. Um zu wiederholen, wir haben schon gesehen, Maleachi ist der letzte Prophet des Alten Testaments, dass hier nochmal in besonderer Weise die Beziehung Gottes zu seinem Volk diskutiert wird und Gott eben nochmal zeigt, dass er allezeit der liebende und treue Gott ist, aber eben sein Volk allezeit das ungehorsame und böse Volk ist, das ihn nicht ehrt. Und letztes Mal haben wir eben diese Liebe gesehen in den ersten 5 Versen und jetzt beginnt Maleachi oder durch ihn eben Gott, nachdem er seinen Teil gezeigt hat, jetzt auf sie zu schauen und ihnen ihre Sünde zu offenbaren. Das zieht sich eigentlich durch das restliche Buch durch, ganz besonders bis 2,17. Und man sieht immer wieder, besonders an diesem Stilmittel, das er verwendet, dass das Volk, dass eben ihre eigene Sünde für sie wirklich wie dieser Gorilla ist, der eigentlich offensichtlich da ist, aber völlig übersehen wird. In mehreren Stellen sagt Gott, zum Beispiel in unserem Text in Vers 6, dass sie seinen Namen verächtlich machen, ihr aber sagt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und dann muss er ihnen quasi beweisen und zeigen, dass sie das ganz offensichtlich tun. Aber bevor wir jetzt weiter eben schon ins Auslegen gehen, möchte ich jetzt den Text einmal vorlesen. Maleachi, oh, ich habe noch gar nicht gesagt, welcher Text. Maleachi 1, die Verse 6 bis 14. Aber das wusstet ihr bestimmt sowieso noch alle vom letzten Mal, wo wir sind. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter, Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von eurer Hand kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sollen mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist das auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen, unter den Heidenvölkern. Diese Verse wollen wir heute eben betrachten. Und man kann das Ganze in drei Abschnitte einteilen oder in drei Punkte. Zuerst überführt sie Gott davon, dass er eben Recht hat, dass sie ihn ehren. Dann überführt er sie davon, dass sie das nicht tun. Am Ende zeigt er ihnen nochmal, dass er wirklich der mächtige Herr ist, der diese Ehre auch bekommen wird. Und wir beginnen damit eben mit dem ersten Punkt, Gott gebührt die Ehre, habe ich den überschrieben. Dort beginnt eben Gott damit, seine Beziehung zu Israel anhand von zwei Beispielen aus dem Alltag darzustellen. Einmal die Beziehung von Vater und Sohn und einmal von Knecht und Herr oder Herr und Sklave. Das meint in diesem Fall genau das mit Knecht. Und darüber wollen wir uns erst ein paar Gedanken machen und überlegen uns mal, was kennzeichnet eigentlich im Idealfall eine Beziehung von Vater und Sohn? In erster Linie natürlich eine tiefe Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater. Aber auf der anderen Seite ist der Vater eben auch der Erzeuger und der Versorger des Kindes und deshalb schuldet der Sohn seinem Vater auch Ehre und Respekt. Und egal, ob das heute anders gesehen wird, in der Schrift ist das ganz deutlich, dass der Sohn das tut. Das steht schon in den 10 Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Und genau das trifft eben auch auf die Beziehung von Jahwe zu Israel zu. Er liebt sein Volk wie ein Vater, das hat er gezeigt, aber er ist auch ihr Erzeuger. Er hat sie nicht nur geschaffen, sondern auch als Volk geschaffen. Er hat Abraham herausgerufen aus Ur, hat aus ihm ein Volk gemacht und hat sie geführt. Und er ist auch ihr Versorger. Von ihm kommt jeder Segen, den dieses Volk bekam. Und deshalb sind sie eben auch Ehre und Anbetung schuldig. Das sagt ihnen damit aus. Und natürlich müssen wir uns dann auch fragen, okay, wie drückt man jetzt Ehre dem Vater gegenüber aus? Einmal vielleicht, indem ich respektvoll von ihm rede, dann indem ich respektvoll mit ihm rede, aber eben auch, dass ich eben gehorche, wenn er mir was sagt, dass ich es erstens, wenn er mir einen Auftrag gibt, dass ich es gut und von Herzen erledige, weil ich ihn liebe. Und auch wenn es mal mir nicht so gefällt, wenn er sagt, obwohl ich am Samstag Fußball spielen will, nein, du musst mir helfen, Holz zu machen, dass ich das dann trotzdem ohne Widerwillen tue. Und genau das ist eben der Anspruch, den Gott eben in diesem Bild an sein Volk hat. Und ganz ähnlich ist das eigentlich bei der Beziehung von einem Herrn zu seinem Sklaven. Was kennzeichnet so eine Beziehung? Es ist keine Liebe da und das ist, oder keine ja, keine Liebe da wie jetzt von Vater zu Sohn, es ist eher eine distanzierte Beziehung. Aber die Ansprüche sind mehr oder weniger die gleichen. Der Sklave ist in der Gewalt seines Herrn, er ist im Besitz seines Herrn, er bekommt von ihm seinen ganzen Lebensunterhalt und ist ihm deshalb eben auch auf der einen Seite Ehre schuldig, aber muss ihn auch fürchten. Denn auch wenn er nicht mit ihm damals in Israel machen durfte, was er will, so war er eben doch in seiner Gewalt. Er durfte nicht fliehen und er durfte ihn auch bestrafen, wenn er nicht gehorcht hat. Und auch das trifft auf die Beziehung von Israel zu ihrem Gott zu. Er ist zwar auf der einen Seite der liebende Vater, der persönliche Gott, aber auf der anderen Seite auch der distanzierte Gott, der im Dunkeln wohnt und eben zum Beispiel nur durch Propheten spricht. Eine gewisse Distanz ist auf der anderen Seite auch immer da. Gott ist auch der rechtmäßige Eigentümer. Und Israel ist für ihr Wohlergehen und ihren Lebensunterhalt vollkommen von ihrem Gott abhängig. Und damit muss Israel eben auch ihren Gott fürchten. Und wenn wir uns wieder fragen, wie kann ein Sklave nun seinem Herrn diese Furcht erweisen, zeigen? Eben auf ähnliche Weise, indem er ihn nicht lästert, indem er ihm gehorcht und indem er die Aufträge gut erfüllt, die er ihm gibt. Also wie erwartet ein recht ähnliches Ergebnis. Aber doch auf den kleinen Unterschied möchte ich eingehen, weil da immer eine Gefahr ist, eine Seite über zu betonen. Gott ist auf der einen Seite der nahe Gott, der liebende Vater, aber eben auch der heilige Herr. Und wenn wir die Vater-Sohn-Beziehung überbetonen, dann tendieren manche dazu, Gott als einen lieben Opa darzustellen, der überhaupt nicht richten kann aus seiner Liebe raus. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Knecht-Herr-Beziehung zu arg überbetont, dann wird aus Gott eben ein fernes Wesen, vor dem man mehr Angst haben muss, als dass man ihm vertrauen könnte. Und deshalb ist es echt, ja, echt angebracht, dass hier beide stehen, einfach um diesen Ausgleich zu haben. Diese Nähe und gleichzeitig auch die Heiligkeit Gottes und eine gewisse Distanz, die damit zum Ausdruck kommt. Also Fazit, er ist der große Gott, dem jede Ehre und Furcht und damit vollkommener Gehorsam zusteht. Und es bedeutet auch, dass die Liebe, die er in den ersten Versen eben ausgedrückt hat, nicht bedeutet, dass er diese Ehre nicht einfordert. Und diese erste Aussage von der ganzen Zurechtweisung des Volkes ist ziemlich wichtig, denn genau hier beginnt oft Irrlehre, dass die Beziehung von Gott zu Mensch verdreht wird. Gerade das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, dass man sich Gott als Kumpel vorstellt, das passiert ja heute ziemlich oft als harmloser Großvater. Denn wer eine abgeschwächte Gottesvorstellung hat, der kann dann auch gar nicht richtig verstehen, dass Gott zornig über Sünde ist und sie richtet. Und versteht deshalb auch nicht ganz, dass er einen Erlöser braucht, der für seine Sünde stirbt. Deshalb ist dieser Punkt sehr wichtig zum Eingang, dass ich verstehe, wer ist Gott und wer ist Mensch. Und auch als Christ, selbst wenn man das eigentlich glaubt und bekehrt ist, wenn man da an seinem Gottesbild dreht, dann kann das einen auch dazu veranlassen, Sünde zu dulden und zu meinen, das wäre okay, dass ich das tue. Wenn ich Gottes Heiligkeit abschwäche. Und das beweist er eben durch diese zwei Beziehungen, die eindeutig für jeden Israelit klar waren, dass diese Beziehungen da sind. Aber damit, dass er ihnen diesen Gorilla gezeigt hat quasi in ihrem Leben, ist der Kampf noch nicht gekämpft, denn auf der einen Seite, wenn sie seine Ehre schon nicht richtig anerkennen, erkennen sie genauso wenig, dass sie diese Ehre überhaupt verletzen. Sie sehen überhaupt nicht, dass sie für sich versündigen. Und davon überführt Gott sie jetzt eben im zweiten Punkt, den ich überschrieben habe, halbherziger Gottesdienst gibt Gott nicht die Ehre. Zum Einstieg, er beginnt hier die Anrede speziell an die Priester. In Vers 6 spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern. Und dass es sich speziell an die Priester richtet, zieht sich durch bis 2 Vers 9. In 2,1 heißt es nochmal, und nun ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Ist eigentlich relativ verständlich, er wendet sich oft zuerst an die geistlichen Führer des Volkes, denn sie sollten sie ja eigentlich anleiten, Gott zu ehren und zu fürchten und zu gehorchen, und sie haben genau das Gegenteil getan. Und deshalb bekommen sie jetzt hier auch ja, als erstes die Zurechtweisung. Aber wir sehen auch, dass es sich nicht nur an die Priester richtet. Auf der einen Seite sind sie ja nicht die Einzigen, die schuld sind, dass diese Opfer dargebracht werden, sondern auch sie opfern sie. Aber es bringt sie ja auch einer aus dem Volk zum Heiligtum und übergibt sie dann erst dem Priester. Und die werden dann in den Versen 12 und 13 nochmal speziell angesprochen, dass sich nicht nur eben die Geistlichkeit gerügt fühlen muss durch diesen Abschnitt, sondern das ganze Volk. Genau. Er hat ihnen gezeigt, was sie ihm schulden. Sie müssen ihn ehren und seine Verurteilung ist nun, dass sie ihn sogar verächtlich machen. Nicht nur nicht ehren, sondern verächtlich machen. Aber wie ich schon gesagt habe, sie sehen das nicht ein. Sie antworten, womit haben wir denn deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass er auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Brot steht ja allgemein für Opfergabe. Also es gab zwar auch Schaubrote, aber der Löwenanteil der Opfer waren ja Schlachtopfer und die meinte, und das sehen wir dann auch im restlichen, in den restlichen Versen, damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Aber wie gesagt, sie sehen das nicht ein. Sie sagen sich, mach mal halblang, wir haben doch überhaupt keine Baalsaltäre mehr, wir haben deinen Tempel wieder gebaut, wir opfern, was hast du eigentlich? Und wir opfern doch auch keine Schweine oder sowas. Ist doch alles in Ordnung, warum jetzt diese Anklage? Und um ihnen das aufzuzeigen, benutzt Gott jetzt ein Beispiel aus ihrem Alltag wieder. Denn er kreidet ihnen nicht an, dass sie Schweine opfern oder sowas, sondern dass sie zwar die richtigen Tiere, aber verdorbene opfern. Und damit drücken sie durch ihre Handlungen quasi aus, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Dadurch verachten sie Gott. Und ja, wenn wir uns fragen, warum war das schlimm, dass die Tiere jetzt nicht topfit waren, ganz einfach, weil es verboten war. In 5. Mose 15, 21 steht, wenn das Tier aber einen Fehler hat, also das Opfertier, das zum Altar gebracht wird, um geschlachtet zu werden, wenn das Tier aber einen Fehler hat, wenn es hinkt oder blind ist oder sonst einen schlimmen Fehler hat, so sollst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern. Wenn sie es trotzdem tun, dann ist es Sünde, ganz klar. Und ja, vielleicht könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, na gut, es ist jetzt nicht ganz nach Vorschrift, aber ein blindes Schaf brennt ja jetzt auch nicht schlechter als ein sehendes. Aber es ist klar, dass Gott seine Opfer nicht nach Brennbarkeit ausgesucht hat, sondern damit sollte immer eine höhere Wirklichkeit symbolisiert werden. Und gerade die Reinheit ist eigentlich wichtig, denn jedes Opfer war eine Vorschattung auf das vollkommene Opfer Christi. Das wisst ihr. Und bei ihm war es eben wichtig, dass er sündlos ist, dass er makellos ist, dass er für unsere Sünden sterben konnte. Und deshalb mussten die Tiere auch makellos sein, um eben diesen Punkt zu veranschaulichen. Und das bedeutet eben, dass sie nicht blind, krank oder sonst irgendwie behindert sein durften. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum brachten sie nun keine vollkommenen? Ganz einfach, weil die Blinden natürlich billiger waren. Wenn ich ein kleines Lamm habe, das blind ist, das wird nicht mitkommen und das wird mit der Zeit sowieso sterben. Von dem habe ich nichts. Und dann sagen sie sich eben, ja gut, dann kann ich es auch gleich opfern. Und jetzt überführt Gott sie davon, wie schlimm das eigentlich ist, indem er jetzt eben dieses Bild ranzieht. Er sagt, komm, jetzt nimm doch einfach mal das Schaf, von dem du meinst, das ist genug, um es Gott zu opfern, und bring es deinem Statthalter. Also im Sinne von, dass man was von ihm möchte, dass man irgendwie sich mit ihm gutstellen will, dass man eine Bitte hat und sagt sich, hey, ich nehme ein Schaf mit, dann, ja, damals hat er sich noch darüber gefreut. Um es auf heute zu übertragen, ist mir eine Geschichte eingefallen, die mir jemand erzählt hat, dass er hat einen bestimmten Facharzt gesucht, ich weiß nicht mehr was für einen, und in seiner Gegend gab es einen besonders guten, aber der war natürlich komplett voll und hat eigentlich keine Patienten mehr aufgenommen. Und dann hat er sich gesagt, komm, ich nehme jetzt eine teure Flasche Wein und vielleicht noch eine schöne Schachtel Pralinen und gehe da hin und sag ganz lieb bitte und dann nimmt er mich vielleicht doch als Patient noch auf. Und die Übertragung wäre, dem Statthalter damals ein blindes Schaf zu bringen, wäre ungefähr so, wie wenn er jetzt diesem Arzt anstatt einer guten Flasche Wein und einer Schachtel Pralinen eine angepackte Tafel Schokolade und einen Tetrapack Sangria mitgebracht hätte. Also nichts, wofür er sich dann geehrt fühlt oder worüber er sich freut, sondern eher etwas, womit er sich dann beleidigt vorkommt. Denn mit sowas könnte man vielleicht maximal einem Obdachlosen im Park einen Gefallen tun. Und das ist eben, was Gott ihnen jetzt sagt. So, wir sind uns also einig, dem Statthalter würde das nicht gefallen. Garantiert nicht. Aber sie meinen, damit Gott besänftigen zu können. Und das sehen wir auch hier durch die gleiche Wortwahl. Er sagt, ja, bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder wird er dich freundlich beachten? Garantiert nicht. Und jetzt besänftigt doch das Angesicht Gottes, es ist solches von eurer Hand geschehen, wird er jetzt deshalb jemanden von euch freundlich beachten? Genauso wenig wie der Statthalter. Und der Frevel, der dahinter steckt, wird auch gut dadurch ausgedrückt, dass immer wieder zwischen reinkommt, wer das sagt. Spricht der Herr der Herrscher. Sagt nicht dein Nachbar, nicht dein Statthalter, nicht dein König, sondern der König der ganzen Welt mit den himmlischen Herrscharen hinter sich, der mächtigste Herrscher überhaupt. Und wenn schon der kleine Statthalter sich davon beleidigt und nicht geehrt fühlt, dann der große Gott garantiert auch nicht. Und das drückt er ihm eben damit aus. Ja. Es ist für jeden verständlich, dass, hoffe ich, jetzt spätestens verständlich, dass es eben Gott verunehrt, ihm solche Opfer zu bringen. Es ist gegen das Gesetz und es ist auch völlig geschmacklos. Aber wir bringen heute keine Schlachtopfer und deshalb müssen wir uns überlegen, wie das jetzt eben sich auf uns anwenden lässt heute. Und das Neue Testament hat viel dazu zu sagen, wie Opfer heute aussehen in unserer Zeit. Und weil es so viel darüber zu sagen hat, habe ich mir vorgenommen, das jetzt nicht heute komplett auszurollen, sondern das nächstes Mal noch in einer extra Themenpredigt zu machen. Aber die groben Überpunkte möchte ich jetzt doch schnell nennen, dass jeder da ein Bild vor sich hat, inwiefern er die Möglichkeit hat, Gott gute oder eben verdorbene Opfer zu bringen. Und das Erste ist wahrscheinlich das Naheliegendste, woran man denken kann, eben auch, womit man Gott etwas gibt. Ja, denn was geben wir Gott? Wir geben Gott unsere Zeit, unsere Kraft und unser Geld. Und auch da muss man sich bei jedem Punkt fragen, gebe ich Gott hier das Beste oder das Zweit-, Dritt- oder Viertbeste? Welche Zeit und wie viel Zeit nehme ich, um mich mit geistlichen Dingen zu beschäftigen, um zu beten, um Bibel zu lesen? Welche Kraft opfere ich Gott? Beginne ich, sagen wir, du hast einen Dienst für die Gemeinde, sagen wir, du machst vielleicht sogar Andachten oder dergleichen, Kinderstunde, Frauenfrühstück, fängst du mit der Vorbereitung am Samstagabend nach dem Sport an oder welche Kraft investierst du in die Dinge, mit denen du Gott dienst? Die beste oder die drittbeste? Und beim Thema Geld muss ich wahrscheinlich nicht sehr viel Illustration bringen, um da die Fantasie anzuregen. Ja, gebe ich wirklich, was Gott verdient, was ich geben kann in allen diesen Bereichen? Oder verunehre ich ihn mit billigen Opfern, die ich vielleicht nur für das Gewissen ihm vor den Altar bringe, obwohl ich eigentlich gar nichts bringen möchte? Und natürlich ist da ein Unterschied, es gibt jetzt keine direkte Vorschrift, bei den Opfern war es ganz klar, es darf nicht blind sein und wenn es blind ist, dann ist es falsch, Punkt. Beim Geld ist nicht der Zehnte, Punkt, sondern muss ich überlegen, was kann ich geben? Genau, es hat auch einer dazu mal gesagt, Archie Letourneau, nicht wie viel von meinem Geld will ich Gott abgeben, sondern wie viel von seinem Geld will ich für mich behalten. Um hier die Sichtweise vielleicht etwas zu drehen. Egal, erster Punkt, was wir geben. Zweiter Punkt, im Neuen Testament wird auch oft unsere Nachfolge, unser Leben, was ja auch Anbetung ist, als Opfer bezeichnet. Das ist speziell der Punkt, der ziemlich ausführlich ist, den wir dann nächstes Mal genauer betrachten werden. Aber auch hier eben ganz klar die Frage, gebe ich mein Bestes? Gebe ich mein Bestes, um dem Gebot der Liebe nachzukommen? Gebe ich mein Bestes, hänge ich mich rein, wenn es darum geht, sein Wort zu verkünden oder in sonst irgendeiner Art zu Weise heilig zu leben, Christusähnlicher zu werden? Gebe ich das Beste, das Lahme oder das Makellose? Und ich möchte noch einen dritten Punkt nennen, wie wir uns der gleichen Sünde schuldig machen können. Und dafür müssen wir uns hervorrufen, was diese Opfer genau symbolisierten. Ich hatte ja gesagt, sie sind Symbole für eine höhere Wahrheit. Die Israeliten brachten die Opfer eben, um Vergebung zu bekommen. Ja, wir wissen, sie haben nicht wirklich Vergebung erwirkt, aber eben zugedeckt, vorgeschattet. Sie wollten damit Gott versöhnen und dadurch, dass sie das taten, bekannten sie eben, ich bin schuldig vor Gott. Ich brauche Versöhnung mit Gott, Gott ist heilig und deshalb muss für Sünde Blut fließen, entweder meins oder seins. Und sie bekannten damit eben Gottes Heiligkeit, ihre Sündhaftigkeit, ihre Verlorenheit und dass es ein Opfer braucht. Und jetzt fragen wir uns, was kommunizierten sie dadurch, dass sie fehlerhafte Opfer brachten? Sie kommunizierten, dass Gott eben doch nicht so heilig sei, wie es sein Wort sagt. Dass er auch mit weniger als Vollkommenheit zufrieden sein wird. Ja, dass unsere Schuld doch nicht so schlimm ist, dass sie nicht so gravierend ist und dass er das schon nicht so eng sehen wird und dass auch so ein blindes Schaf da am Rande mal in Ordnung ist. Und wir bringen heute nicht mehr dieses Opfer. Ja, unser Opfer ist geschlachtet, ist der Herr Jesus und er war makellos. Aber wir können uns auch an diesem Opfer so schuldig machen, indem wir es nämlich so darstellen, als sei es nicht vollkommen, nicht makellos. Ja? Indem wir einfach das Evangelium verdrehen. Indem wir einen, um im Bild zu bleiben, einen blinden Heiland verkünden, der Sünde sowieso nicht sieht und für alle Menschen gestorben ist. Also Allversöhnung als Beispiel. Oder indem wir einen lahmen Heiland verkünden, der eben nicht wirklich segnet oder wirkt in dieser Welt. Indem wir einen billigen Heiland verkünden, der nichts kostet, weder Buße noch Nachfolge, aber damit eben am Ende auch nichts wert ist. Wir können uns an diesem Opfer schuldig machen, indem wir eben es falsch verkünden. Und deshalb müssen wir genau bei diesem Kernthema auch vorsichtig sein, gerade bei Dingen, die wir vielleicht lesen, die wir verteilen und auch wie wir es verkünden. Man tendiert in unserer Zeit schnell dazu, nur noch von Gottes Liebe zu sprechen und seine Heiligkeit unter den Tisch fallen zu lassen, genauso wie sie es durch diese Opfer taten. Und auch bei Dingen eben, wie gesagt, wenn man liest oder mit wem man verkehrt, gerade heute, wo viel mit Worten und Definitionen gespielt wird und auch auf einmal es klingt, als würde die katholische Kirche in manchen Aussagen das reinste Evangelium verkünden, sie meinen nur was ganz anderes damit, muss man vorsichtig sein, sich da nicht derselben Sünde schuldig zu machen und am Ende zu unterstützen, dass ein falsches Evangelium und somit ein falsches Opfer verkündigt wird. Mit all diesen Dingen, mit dem, was wir geben, mit dem, wie wir dienen, mit dem, wie wir verkünden, können wir uns der gleichen Sünde schuldig machen, wie die Priester damals. Und wenn wir das tun, dann ist das Urteil Gottes das gleiche, wie das, was er damals in Vers 10 hier ausspricht. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Es ist das gleiche Urteil. Wenn du von Montag bis Samstag nicht an mich denkst, dann bleib doch bitte auch am Sonntag daheim. Wenn du am Tag nur 20 verpennte Stunden zum Gebet hast, dann lass auch das. Und wenn du meinst, du müsstest mein Evangelium verbiegen, damit es den Leuten gefällt, dann hör auf, es zu verkünden. Das ist das Urteil Gottes. Wer halbherzig und nicht mit Eifer dient, nur als äußerliche Pflichterfüllung, der soll es lassen, denn es bringt nichts. Er hat kein Wohlgefallen daran. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einhalten und ein bisschen, ja nicht zurückrudern, aber das Bild korrigieren, damit ja das nicht falsch verstanden wird. Diese Botschaft geht jetzt nicht an die Geschwister, die natürlich von Herzen dienen wollen, aber eben fehlerhaft sind und deshalb Fehler machen, die aus ihrer Schwachheit heraus doch immer wieder versagen. Es ist nicht ein Gerichtsspruch über diese. Ja, es steht immer noch geschrieben, Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, wie wir, nur ohne Sünde. Ja, diese Botschaft soll nicht dazu dienen, die Geschwister, die so schon geknickt sind, weil sie eben unter ihrer eigenen Sünde ächzen, die noch mehr zu drücken, sondern diejenigen, die eben Gott vernachlässigen, Gott nicht dienen wollen, nicht richtig dienen wollen, die zurückhalten, die billige Opfer bringen, diejenigen sollten sich davon angesprochen fühlen. Ja, so wie damals. Ich meine, hier geht es nicht um die Priester, denen aus Versehen mal ein blindes Schaf durchgerutscht ist, sondern die gesagt haben, wenn einer das gebracht hat, nee, komm, passt schon, Gott schon, das sieht gleich eh keiner mehr, ist in einer Stunde verbrannt, dann passt es. Genau. Es geht um die eben einen Dienst in der Gemeinde tun, aber kein bisschen Eifer dahinter setzen. Es geht um die, die auf der einen Seite Tausende von Euros für jedes Jahr ein neues Auto raushauen, das sie nicht bräuchten, und dann für das Gewissen 20 Euro spenden. Zu denen sagt dann Gott, lass stecken, ich brauche das nicht. Genau, und bis hier hat eben Gott diesen Anspruch, hat seinen Anspruch deutlich gemacht und wie jetzt erläutert, hat er sie überführt, wie sie seinem Anspruch der Ehre nicht gerecht werden. Und zuletzt in den übrigen Versen zeigt er ihnen, dass er auch würdig ist, wirklich so einen heiligen Maßstab einzufordern. Denn der Sünder tendiert eher dazu, ach komm, jetzt zu sagen, jetzt übertreib's doch nicht, das passt doch. Ja, ich gebe mir natürlich genug Mühe, das stimmt überhaupt nicht, dass ich völlig ohne Eifer Gott nachfolge. Und deshalb zeigt Gott nun nochmal seine ganze Würde in den letzten Versen, um auch zu zeigen, ich bin wert, genauso einen vollkommenen Maßstab einzufordern. Ich lese nochmal Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall soll in meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Zum Einstieg kurz eine grammatikalische Erläuterung, nur falls beim einen oder anderen Verwirrung aufsteigt. Gerade in der Elberfelder Bibel wird das anders wiedergegeben und in manch anderen. In manchen Bibelübersetzungen steht das hier in der Gegenwart. Also, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heidenvölkern und überall wird meinem Namen dargebracht Räucherwerk und Gaben. Also als ob das jetzt im Moment geschehen würde. Ich weiß nicht, ob jemand gerade so eine Vorsicht liegen hat. Das liegt daran, schreiben die Kommentatoren, dass beides möglich ist. Man kann das hier in der Gegenwart ausdrücken und zukünftig, das Hebräisch. Also die Grammatik lässt beides vollkommen zu. Die Schlachter entscheidet sich, habe ich das Gefühl, für ein bisschen den Mittelweg, der beides zulässt. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben dargebracht werden. Ja. Aber wie gesagt, es beschreibt entweder einen gegenwärtigen Zustand oder einen zukünftigen Zustand. Und von der Auslegung her müssen wir ganz klar sagen, der gegenwärtige Zustand kann nicht sein, denn es wäre einfach nicht die Wahrheit, dass Gott auf der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt damals reine Opfergaben dargebracht werden würden. Das stimmte nicht. Dafür plädiert dann der ein oder andere etwas liberal angehauchte Theologe, dass Gott dann auch die Opfer, die sie ihren eigenen Gottheiten bringen, eigentlich als reine Opfergabe ansehen würde. Aber das ist völliger Quatsch. Und deshalb spricht dieser Text eindeutig und auch mit der Grammatik übereinstimmend von dem zukünftigen tausendjährigen Reich, wo Gott sich eben offenbart haben wird und auf der Erde herrschen wird und dann auch wirklich alle Welt ihm Opfer darbringen werden. Und zwar reine Opfer. Und diese Tatsache begründet seinen Anspruch auf zwei Arten. Erstens zeigt sie seine Größe und Allgewalt dadurch, dass er eines Tages über die ganze Welt herrschen wird. Wenn sie sich eigentlich schon bei einem Statthalter fürchten, sich es ihm mit ihm zu verscherzen, dann sollten sie es mit dem König der Welt gleich dreimal nicht tun. Wenn wir uns da vielleicht das Buch Esther vor Augen rufen, das ist ja auch Perserreich, so wie zu dieser Zeit, da musste sogar die Frau des Königs um ihr Leben bangen, wenn sie nur unangemeldet in den Thronsaal gekommen ist. Also sie hatte nicht mal was dabei, was ihn jetzt irgendwie noch stören könnte, wie ein blindes Schaf oder ein Tetrapack Sangria. Sie verhielt sich völlig ehrerbietend, aber sie kam nur unangemeldet. Und solche Könige hatten sie damals vor Augen, die eben so einen Anspruch an die Völker hatten. Und Gott sagt jetzt, ich werde einmal König der ganzen Welt sein, nicht nur von einem Reich, das zeitlich und örtlich begrenzt ist. Und natürlich ist Gott kein willkürlicher Herrscher, kein Exzentriker wie die Könige damals, die nur um ihre Macht darzustellen an Leute exekutiert haben, wenn sie reingekommen sind. Aber es ist ein gerechter Gott, der auch einen hohen Anspruch hat und diesen auf jeden Fall einfordert. Und durch seine Stellung auch Recht und Macht hat, das zu tun. Also sollten wir uns den Gedanken auch mitnehmen, wenn wir als Christen nicht hier dem Herrn in der Gemeinde dienen würden, sondern eines Tages in seinem Palast direkt angestellt sind, würden wir uns dort genauso verhalten, wie wenn wir jetzt der Gemeinde dienen. Das könnte man sich an dieser Stelle fragen. Also das Erste, Gott ist der allmächtige Herrscher der Welt, auch wenn es heute noch nicht offenbar ist. Und das Zweite, sogar die Heiden werden diese Opfer bringen. Und das ist wie eine Parallele zu den ersten Versen und zeigt nochmal, wie besonders schlimm es ist, dass sie das nicht einhalten. Er hat ihnen zuerst gesagt, schaut, ihr seid mein geliebtes Volk, ihr habt Vorrechte wie kein anderes. Paulus drückt es so aus in Römer 9, ihnen gehören die Bündnisse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen. Sie hatten mehr Zuwendungen von Gott als jedes andere Volk, jeder andere Mensch. Und doch sind es am Ende die Heiden, die ihm die reinen Opfer darbringen werden. Klar, zu dieser Zeit dann Israel auch, aber er zeigt ihnen damit eben einfach, schaut, sogar die werden das einsehen. Und ihr, mit denen ich seit Jahrhunderten direkt kommuniziere, ihr wollt es nicht einsehen, dass ich diesen Anspruch geltend machen darf. Stattdessen, was tun sie? Er wiederholt es nochmal in den Versen 12 und 13. Ihr aber entheiligt mich, also eben auch diese Gegenüberstellung, das wollen die Heiden tun, ihr aber entheiligt mich. Ihr aber entheiligt ihn, spricht Malachi. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr. Also das ist die große Anklage. Der große König der Welt steht vor ihnen und eben kreidet ihnen nochmal ihre Kranken und Lahmen Opfer an. Und auch den zweiten Gedanken mit den Heiden, das möchte ich noch an dieser Stelle sagen, können wir uns vielleicht vor Augen führen. Eines Tages wird Gott sich offenbart haben und über die Welt herrschen. Und wie beschämend würde es an diesem Tag sein, wenn dann auf einmal alle Welt Gottes Anspruch anerkennt und ihm dient und ihm die Ehre gibt und du dir eingestehen musst, dass du das, obwohl du dein Leben lang wusstest, dass dieser Tag kommt und wusstest, dass der Herr dieser König ist, es nicht annähernd so getan hast. Und Gott ist der König der Welt und wird sich das genauso wenig gefallen lassen wie eben der persische König damals und zieht nochmal eine Beispielsituation heran und sagt, und hier wird jetzt speziell das Volk angesprochen, nein, verflucht sei der Betrüger, nicht nur nicht gesegnet, sondern verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Also jemand kommt, bittet vielleicht für die Ernte in diesem Jahr, Herr, gib, dass sie gut werden wird, dass wir nicht hungern müssen und dann wird sie gut und dann ist das Ende der Ernte und es ist soweit, dass er sein Gelübde einlösen soll. Und wie hier steht, er hat ein männliches Tier und das meint im Endeffekt einfach ein taugliches Tier. Er hat ein taugliches Tier, aber hat eben auch ein verdorbenes Tier und nimmt stattdessen völlig bewusst das Verdorbene, obwohl Gott gesegnet hat und opfert es ihm. Und glaubt, er könnte damit davonkommen. Und Gott sagt ganz klar, nein, verflucht sei, wer so etwas tut. Verflucht sei, wer solche Opfer bringt und meint, damit könnte man Gott besänftigen und meinen, er würde weiterhin segnen. Damals müssten wir das nicht glauben. Und auch wenn wir heute eben solche Opfer bringen, wie ich es vorher geschrieben habe, völlig bewusst, dann brauchen wir auch nicht glauben, dass Gott jetzt Segen und Erweckung vom Himmel abschütten wird, und zwar in Eimern. Sondern wird er auch eben unseren Dienst verfluchen. Also zusammenfassend gegen Ende, unser Gott ist der große König der Ehren, dein Vater, dein rechtmäßiger Herr, dein Erzeuger, dein Ernährer, dein Besitzer und ihm gebührt es deshalb von dir geehrt zu werden. Und wie du das tust, zeigt sich eben in deinen Opfern, wie wir es besprochen haben und nächstes Mal noch deutlicher sehen werden. Und zum Schluss kann ich jetzt nur noch jeden Einzelnen auffordern, sich eben dazu hinterfragen, ist Gottes Würde und die Ehre, die ich ihm schulde, wie der Gorilla, der durch mein Leben läuft, der offensichtlich da ist, aber ich übersehe ihn die ganze Zeit, beziehungsweise nehme ihn absichtlich nicht wahr. Und wenn das jetzt so ist, dass du jetzt diese billigen Opfer vor Augen hast, die du vielleicht bringst in manchen Bereichen, dann kann ich jetzt an dieser Stelle doch nochmal sagen, frohe Ostern. Und auf das Tagesthema kommen, denn freu dich, der Herr ist auferstanden und bezahlt für diese Schuld. Diese Botschaft muss jetzt nicht jeden niederdrücken, der von seiner eigenen Schuld überführt ist, sondern wir wollen uns auch daran erinnern, dass für jeden zu jeder Zeit Gnade bereitsteht, zur Vergebung jeden Tag neu und auch die Kraft, das dann doch zu tun. Auch wenn man eben, und gerade wenn man dann überführt ist, gilt für jeden Ungläubigen, dass er um Vergebung bitten darf, und jeden Gläubigen, dass er genauso um Vergebung bitten darf und auch für die Kraft, es besser zu machen in Zukunft. Und das ist, was ich hoffe, wozu das hier dient. Nicht, dass sich nur jetzt jeder schlecht fühlt, sondern dass jeder ja überführt ist von Gottes Heiligkeit und seiner Sünde, aber deshalb umso mehr auf die Gnade Gottes schauen darf und sich freuen darf, wie viel der Herr für einen getan hat, dass er mich trotzdem annimmt und gnädig ist und mir vergeben wird, wenn ich demütig komme und mir auch die Kraft geben kann, es in Zukunft anders zu machen. Amen.